Gibt es da so Situationen? Vielleicht bist du unterwegs, hast es eilig und es ist Stau, es ist eine rote Ampel. Jemand vor dir fährt deines Ermessens nach zu langsam. Du willst irgendwo anrufen in einer Telefonhotline, hast eine Frage zu deinem Internetvertrag oder zu sonst irgendetwas und bist in der Warteschleife, hörst irgendwelche Musik und leider sind alle Telefone von den Service-Mitarbeitern gerade belegt. Weiß nicht, wo du das erlebst. Mir geht es oft so, wenn ich mit jemand anders am Computer sitze und derjenige hat die Maus in der Hand und wir wollen irgendwas gucken, irgendwas bestellen und derjenige, der ist so langsam, da kriege ich die Krise. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja? Der klickt rum und kommt nicht in die Pötte und der sieht gar nicht, dass es da irgendwie viel schneller geht und boah, ey, da werde ich verrückt, ja? Ich werde verrückt, wenn ich mit anderen Leuten am Computer sitzen muss und die nicht in die Pötte kommen. Das passiert hier in der Gemeinde, fällt mir gerade auf, wenn ich mit den Technikern hier auch was mache. Es war gar nicht so gemein, ich habe eher an meine Frau gedacht. Grüße gehen raus an meine Frau. Ja. Ich weiß nicht, wo du das erlebst, dass du ungeduldig wirst, wo es in dir brodelt. Ja. Wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen. Der Klaus hat sie gerade schon vorgelesen aus dem Markus-Evangelium. Wir sind immer noch im Markus-Evangelium. Jesus der Andere. Wir schauen uns heute diese Geschichte an, die ja auch etwas mit Verspätung zu tun hat, mit Ungeduld vielleicht sogar. Ich lade euch ein, dass wir diese Geschichte heute auf eine ganz besondere Art und Weise anschauen, nämlich anhand einer Person. Ich lade dich ein, dass wir uns heute diese Geschichte anschauen. An der Hand von Jairus, diesem Synagogenvorsteher. Bevor wir das tun, gilt wie immer, deine Frage kannst du an mich schicken und sie wird beantwortet. Wenn du eine Frage hast zur Predigt, kannst du das gerne tun. Jairus. Jairus kommt, ja, mit so einer ganz krassen Situation zu Jesus, fast unvorstellbar. Welchen Anliegen Jesus zu ihm kommt, mit welchem Anliegen er zu Jesus kommt. Mit dieser Sorge, mit dieser Not. Seine Tochter liegt im Sterben. Seine Tochter liegt im Sterben. Und Jairus hat irgendwie von Jesus gehört. Wir wissen nicht woher. Es hat sich rumgesprochen, dass Jesus unterwegs ist. Dass da irgendein komischer Typ unterwegs ist und der krasse Sachen macht, der Menschen heilt. Und Jairus merkt und weiß, das ist meine letzte Chance. Er macht sich auf. Er geht zu Jairus. Er geht zu Jesus. Jairus geht zu Jesus. Der Synagogenvorsteher, so wird er uns vorgestellt im Markus-Evangelium von Markus. Er war der Leiter der Synagoge dort in diesem Ort. Er war der Repräsentant der Gemeinde nach außen. Und dann war es so, dass es fast schon wie immer war, dass um Jesus herum viele Menschen waren. Und dass sich dieser Jairus jetzt durch die Menschen durchkämpft und zu Jesus geht. Und allein das ist schon eine ganz krasse Situation. Ganz besonders, ganz aufmerksamkeitserregend. Dieser Synagogenvorsteher Jairus, ein bekannter Mann im Dorf, der geht zu Jesus. Dieser Mann geht zu Jesus. Die ganze Menge hat das gesehen. Man kann sich förmlich vorstellen, wie das Gerede gab. Hey, der geht jetzt zu Jesus, selbst der geht dahin. Der Jairus kämpft sich zu Jesus. Der angesehene Mann, der Synagogenvorsteher, nicht irgendjemand. Er kämpft sich zu Jesus. Weil er diese Hoffnung hat. Diese Hoffnung, dass es bei Jesus Hilfe für seine Tochter gibt. Es geht schließlich um sein eigenes Kind. Und da tut man als Vater alles, was geht. Da geht man jeden Weg. Und das macht der Jairus auch. Er geht diesen Weg, er geht zu Jesus. Und es ist ihm wahrscheinlich egal, was die Leute jetzt denken, aber es geht um seine Tochter. Es geht um seine Tochter. Es ist interessant, an dieser Stelle wird der Jairus auch wieder zu so einem Grenzüberschreiter, so wie wir das vor 2 Wochen schon mal angeschaut haben. Jesus überschreitet eine Grenze, er geht zu Jesus, er geht zu diesem Rabbi, zu diesem Wunderprediger, von dem einige Leute gedacht haben, er sei verrückt. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut, seine Familie hat das gedacht. Jüdische Führer haben gedacht, der ist verrückt, der ist uns ein Dorn im Auge, den wollen wir aus dem Weg schaffen. Und dieser Synagogenvorsteher, er geht jetzt dorthin. Er geht zu Jesus. Ich finde, an dieser Stelle können wir schon so eine erste Sache für unser Leben mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber vielleicht kennst du eine Situation gerade konkret in deinem Leben oder hast du schon mal erlebt, wo du diese Frage stellst, wo du etwas erwartest in deinem Leben. Wo erwartest du, dass in deinem Leben etwas passiert? Wo erwartest du das? Wo gibt es Punkte in deinem Leben, wo du sagst, hier, da muss sich etwas tun. Da geht es nicht mehr so weiter, da will ich Veränderung. Wo erwartest du, dass Jesus handelt in deinem Leben? Hast du dir schon mal überlegt? Hast du schon mal darüber Gedanken gemacht, diese Erwartung an Jesus zu stellen? Mach es wie Jairus. Kämpf dich zu Jesus durch. Kämpf dich zu Jesus durch. Kämpf dich durch deine Angst, durch deine Zweifel, durch deine Enttäuschung, die du vielleicht schon erlebt hast. Und bring dein Anliegen zu Jesus. Bring dein Anliegen vor Jesus. Es gibt Situation, da geht es uns aber auf eine andere Art und Weise auch wie Jairus. Da ist vielleicht so ein bisschen ein Hindernis. Vielleicht dein Status, dein Ansehen. Vielleicht hindert dich das, zu glauben, mit Jesus unterwegs zu sein, dich zu Jesus zu bekennen. Weil du denkst, was denken die Leute denn in meinem Alltag? Was denken die Leute in meiner Schulklasse? Was denken die Leute an meinem Arbeitsplatz? Meine Nachbarn, meine Freunde, meine Familie. Vielleicht kommt da diese Frage in dir hoch. Was denken die Leute? Was denken die Leute, wenn ich mich zu diesem Christus bekenne? Wenn ich mich oute? Was sind die Kosten? Wie sehen die Kosten vielleicht für dich aus? Vielleicht denkst du das. In dieser Geschichte sehen wir, Jairus ist das alles egal, es treibt ihn zu Jesus. Seine Not treibt ihn zu Jesus Christus. Und dann erlebt Jairus, dass Jesus ihn anhört. Dass er ihn nicht wegschickt, sondern dass er es ernst nimmt. Jesus nimmt es ernst, was Jairus sagt. Und Jesus sagt, ja, ich komme mit. Ich gehe mit dir mit. Und dann kommt es in unserer Geschichte zu einer Szene, die ist für uns eigentlich gerade total unvorstellbar. Jairus und Jesus laufen durch eine Menschenmenge. Unvorstellbar gerade. Durch eine Menschenmenge zu laufen, Berührung, alles ist eng, dicht an dicht. Unvorstellbar gerade für uns. Es war viel los. Und sie drängen sich da durch diese Menschenmenge. Die Menschentraube ist um Jesus herum und es wird auch keine Rettungsgasse gebildet. Hey, die haben es ja eilig, ja? Die Tochter liegt im Sterben, da muss er noch eigentlich schnell durch. Rettungsgasse, Platz machen, Jesus voran, schnell zu Jesus nach Hause. Aber das passiert nicht. Sie kommen irgendwie nicht durch. Es scheint so, es ist ein Gedränge. Und es ist wirklich ernst. Jesus sagt es ja selbst im Vers 22. Da sagt er ja, hier, meine Tochter liegt im Sterben. Da kann man eigentlich keine Zeit mehr verlieren, da muss man los, da muss man Gas geben. Da geht es um jede Minute, da geht es um jede Sekunde. Und dann kommt da noch etwas. Das ist ja nicht nur, dass die vielen Menschen irgendwie keinen Platz machen, es eng ist, sondern da taucht da diese Frau auf. Auf einmal taucht in dieser Geschichte, die eigentlich ja irgendwie so schnell und zielstrebig zu Ende gehen könnte mit einem Happy End, da taucht da auf einmal diese Frau auf. Diese Frau. Und es beginnt in unserer Erzählung so ein zweiter Handlungsstrang. Eine zweite Geschichte baut sich auf. Markus berichtet uns von dieser Frau und er macht das sogar sehr genau. Er berichtet uns die Lebensgeschichte dieser Frau.
Die Frau, die schon lange an Blutfluss leidet, die damit zu kämpfen hat, die schon Ärzte besucht hat und keine Ergebnisse, keine Heilung erlebt hat. Und diese Frau ist auch dort unterwegs. Wahrscheinlich macht sie es genauso wie Jairus. Sie hat auch von Jesus gehört. Sie hat auch von diesem Wanderprediger gehört und sieht in Jesus ihre letzte Chance. Will zu diesem Jesus kommen. Will Heilung. Will Veränderung in ihrem Leben. Und dann passiert es. Irgendwie in dem Gedränge kommt die Frau immer näher zu Jesus, kämpft sich da durch und berührt ihn. Sie berührt ihn ganz, ganz sachte. Irgendwie schafft sie es, Jesus an seinen Kleidern zu berühren. Und dann passiert etwas. Kraft geht von Jesus aus, und wird uns das berichtet, die Frau wird heil. Jesus merkt das. Jesus spürt, dass da irgendwas ist, dass da etwas passiert ist. Und er hält an. Stopp. Pause. Aber Jesus will wissen, wer das war. Jesus will wissen, wer ihn berührt hat. Und die Jünger zeigen uns in dem Text, in Vers 31, findest du das, dass das eigentlich eine ziemlich absurde Idee ist. Die Jünger sagen, hey Jesus, du siehst doch, wie viele Menschen sich hier rumdrängen. Ist es dein Ernst, dass du jetzt wissen willst, wer dich angefasst hat? Jesus, es haben dich schon viele Leute berührt gerade. Du läufst durch eine Menschenmenge. Jesus, ist dein Ernst? Jetzt sollen wir wirklich rausfinden, wer dich da berührt hat. Wer da geheilt worden ist, wo die Kraft hinging von dir. Jesus, meinst du nicht, du hast Besseres zu tun? Hier ist Jairus, der hat doch auch eine Sorge. Nein, Jesus hält an. Jesus will wissen, wer das war. Jesus will diesen Menschen kennenlernen. Lass uns mal jetzt in Jairus rein versetzen. Ich stelle mir das so vor, Jairus ist dabei, ist irgendwie so, sagt, hey Jesus, komm schon, es ist wirklich dringend, ja, es ist Not. Komm, mach, komm hin, geh, lauf, komm in die Pötte, Jesus, komm, bitte. Aber Jesus bleibt stehen. Und er will diese dumme Frage klären, wer das war. Wie ging es Jairus? Ich finde, in dieser Geschichte scheint es so, als kollidiert hier etwas. Hier kollidiert etwas, nämlich Jairus Zeitplan und der Zeitplan von Jesus. Hier stößt was zusammen. Und irgendwie scheint es so, als ist Jesus in einer anderen Zeitzone unterwegs, als hat er einen anderen Blick auf die Dinge. Und es scheint nicht nur so, sondern es ist auch so. Aber ich glaube, für Jairus ist es ziemlich herausfordernd. So stelle ich es mir zumindest vor. Sein Zeitplan und Jesu Zeitplan. Und hier geht es ja nicht nur um irgendwie einen Zug zu erreichen oder einen Bus zu kriegen, sondern hier geht es um Leben oder Tod. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht so Menschen, die haben unterschiedliches Empfinden von Pünktlichkeit? Da gibt es Menschen, ey, die sind sogar überpünktlich. Du sagst, wir treffen uns um 3 und sie sind schon um 14.55 Uhr da. Ja? Und dann gibt es Menschen, nach denen kannst du förmlich die Uhr stellen. Wenn du sagst, wir treffen uns um 14:45 und die sind um Punkt da. Wirklich, die haben das getimed. Es gibt noch andere Typen. Es gibt so die Akademiker-Typen. Kannst du immer sagen, hier akademische Viertelstunde, die kannst du immer einrechnen. Ja? Das ist so, irgendwie so ein, man hat so einen Slot, wo man ankommt, so Kleidzeit zum Treffen. Ja? Und dann gibt es die Leute, vielleicht kennst du die auch, vielleicht bist du auch einer von denen, die, da trifft man sich und da weiß man schon, ach, man kann eigentlich schon anfangen, derjenige kommt irgendwann reingeschneit. Oder man ruft mal nach einer halben Stunde an und fragt, hier übrigens, wir wollten uns ja treffen, aber nicht jetzt, sondern schon vor einer halben Stunde. Ich wollte nur fragen, ob du noch kommst. Ja? Also es gibt ja unterschiedliche Menschen, wie sie Pünktlichkeit interpretieren. Ja? Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja, wenn du derjenige bist, der wartet oder der vielleicht enttäuscht wird auch, ja, weil derjenige zu spät kommt oder gar nicht kommt. Und da gibt es so ein Gefühl, ja, dass wenn sich jemand nicht an unseren Zeitplan hält, und vielleicht hast du das schon mal gefühlt, da fühlt man sich irgendwie zurückgesetzt. Das ist irgendwie kein cooles Gefühl. Du verabredest dich mit jemandem und der kommt nicht oder kommt zu spät. Das ist irgendwie blöd. Auch wenn du es vielleicht kennst von ihm. Manchmal denken wir, ach ja, schwamm drüber, aber manchmal ist es auch wirklich, wirklich enttäuschend. Und ich glaube, es ist manchmal bei Gott genauso. Dieses Gefühl. Dass wenn Gott sich nicht an unseren Zeitplan hält, den wir uns so erdacht haben, den wir uns so vorgestellt haben, dann fühlen wir uns zurückgesetzt. Irgendwie ist das ein Gefühl, das wir Menschen drin haben, mal mehr, mal weniger. Uns wird nicht berichtet, wie Jairus sich gefühlt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in diese Richtung ging. Hier kollidieren Zeitpläne miteinander. Hier hat Jesus scheinbar einen anderen Zeitplan wie Jairus. Und dann ist da diese Frau und Jesus hält sich bei dieser Frau auf. Und dann sehen wir, dass dieser zweite Handlungsstrang nicht zufällig hier ist. Es ist nicht Zufall, dass es genau in dieser Geschichte hier eingewoben ist, dass es jetzt um diese Frau geht. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Zum einen finden wir es auch in anderen Evangelien genauso. Im Matthäus- und im Lukas-Evangelium finden wir auch diese Geschichte. Ein bisschen kürzer, mit einem anderen Schwerpunkt. Aber was wir bei beiden Erzählungen finden, ist, dass in diese Jairus-Geschichte diese Geschichte von der Frau eingewoben ist. Ich glaube, dass diese Geschichte von der Frau, was die Frau erlebt mit Jesus, ein Bild wird für Jairus. Etwas, wo Jairus etwas mitnehmen kann für seine Situation. Etwas lernen kann von dieser Frau, wie sie etwas mit Jesus erlebt. Deswegen ist es kein Zufall, dass das hier so passiert, sondern es ist ein Lernfeld, es ist ein Beispiel für Jairus, wo er etwas mitnehmen kann für seine Situation. Ich möchte euch vier Dinge dazu zeigen. Zum einen ist es interessant, dass diese Frau 12 Jahre leidet an Blutfluss. 12 Jahre lang hat sie damit zu kämpfen. 12 Jahre lang hat sie gewartet und irgendwie versucht, dass sich was ändert. Und dann taucht am Ende unserer Geschichte diese Parallele auf, dass die Tochter von Jairus 12 Jahre alt ist. Das ist eine erste interessante Parallele. 12 Jahre erlebt Jairus mit seiner Tochter und genau diese Zeit, wo er Freude mit seiner Tochter erlebt, wo es ihr gut geht, erlebt diese Frau ein Leid mit ihrer Krankheit. Und diese Frau hat gewartet, aber Jesus kommt und diese Frau erlebt, Gott hat mich nicht vergessen, Jesus ist da, Jesus heilt mich. Und das ist vielleicht etwas Erstes, was Jairus hier mitnehmen kann. Jesus sieht dich, auch wenn es ein bisschen dauert, Jesus sieht mich. Denke nicht, wenn Jesus zu spät kommt, nach deinem Ermessen, nach deinem Empfinden, dass du es nicht wert bist. Oder dass du irgendwie selbst dran schuld bist. Jesus hat dich nicht vergessen. Zweite Sache sehen wir. Diese Frau berührt Jesus. Und irgendwie hat sie den Anschein, als hat sie da vielleicht irgendwas Magisches im Sicht. Irgendwie, sie will ihn berühren und es geht um Kraft. Und Jesus macht ihr aber ganz klar deutlich, weil er ja noch mit ihr spricht, dass es um ihren Glauben geht. Jesus sagt in Vers 34, dein Glaube hat dich gerettet. Es geht also nicht um irgendwelche Magie, irgendwelche Kraft, sondern es geht um ihren Glauben. Und es geht auch um Jesu Vollmacht. Auch das ist etwas, was der Jairus in diesem Moment vielleicht lernen kann. Es geht um seinen Glauben und es geht um Jesus. Eine dritte Sache. Die Kraft, sie liegt nicht in deiner Hand. Spurgeon hat das mal so formuliert, ein bekannter Prediger aus England. Er hat mal gesagt, wie sehr deine Hand deines Glaubens auch zittern mag. Wenn sie nur den Saum des Kleides vom Heiland anrührt, wird Kraft von ihnen in dich fließen. Die Kraft liegt nicht in deiner Hand, die ihn anrührt, sondern die Kraft liegt im göttlichen Erlöser, der berührt wird. Es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Kraft, sondern es geht um die Kraft, die in Jesus steckt. Es ist egal, wie es dir geht, ob du zitterst oder relativ gefasst Jesu Hand greifst oder ob du zitterst wie diese Frau. Es geht um Jesus. Die Kraft, die muss nicht bei dir liegen, sondern die Kraft, sie liegt bei ihm. Auch etwas, was Jairus an dieser Stelle mitnehmen kann. Auch etwas, was ihm hilft, vielleicht in seiner Situation. Und dann noch eine vierte Sache. Die Frau erwartet eine Heilung. Aber die Frau bekommt eigentlich noch viel, viel mehr. Jesus gibt mehr. Die Frau litt an Blutfluss. Nach dem jüdischen Gesetz galt sie als unrein, solange sie an Blutfluss litt. Das war jetzt schon 12 Jahre lang. Das heißt, sie war 12 Jahre lang auch sozial isoliert. Sie galt als unrein, unberührbar. Also Jesus heilt die Frau nicht nur, sondern sie führt sie auch wieder zurück in ein soziales Leben. Jesus gibt mehr. Auch das ist etwas, was Jairus vielleicht helfen kann in dieser Situation. Wo er etwas lernen kann von diesem Jesus. Jesus gibt mehr. Das alles sind Punkte, die Jairus weiterbringen können, die aber auch uns in unseren Lebenssituationen weiterbringen können. Und in unserem Text, kommen wir dann wieder zurück zu Jairus. Er steht immer noch da und uns wird berichtet dann, wie Jesus noch redet und wie sich dann noch jemand durch die Menge drängt und zu Jairus und Jesus kommt, nämlich ein Bote. Ein Bote kommt und er kommt mit einer verheerenden Nachricht. Mit einer Nachricht, die brutal einschlägt in diese Situation. Vers 35 sagt dieser Bote, deine Tochter ist tot. Deine Tochter ist tot, Jairus. Wie ging es Jairus in diesem Moment? Man mag sich kaum vorstellen, wie es ihm ging. An dieser Stelle gerät Vertrauen in eine Krise. Vertrauen gerät in eine Krise. Jairus kämpft sich zu Jesus, er hat diese Hoffnung. Und jetzt ist meine Tochter tot. Jesus kommt zu spät. Bei anderen passiert sofort was. Anderen wird geholfen. Aber bei mir nicht. Ich muss warten. Bei anderen passiert immer was. Die beten und es passiert. Hey, kennst du das? Kennst du diese Gedanken? Ich glaube, Jairus hat sie genauso gedacht. Allen hilft dieser Jesus, sogar dieser Frau. Aber bei mir kommt er zu spät. Die Frau hätte doch warten können. Hey, 12 Jahre, da kommst du auf die halbe Stunde, auf die 2 Stunden auch nicht mehr an. Jairus beschleicht dieses Gefühl. Es wird uns nicht berichtet, aber wir können uns vorstellen, wie es ihm gegangen ist, weil wir es auch aus unserem Leben kennen. Ich möchte eine Frage stellen, wo erlebst du das vielleicht gerade in deinem Leben? Wo erlebst du das, dass gerade dein Leben etwas stirbt? Wo erlebst du das, dass gerade etwas stirbt in deinem Leben? Und wieder ist Jairus so nah an unserem Leben dran. Und dann geht's weiter. Dann kommt dieser Ratschlag, den wir auch in unserem Text finden, im Vers 35, von jemandem, der auch dabei steht, der dann sagt, ey, was bemühst du den Meister noch länger? Das ist doch eh gelaufen, Jairus. Komm, lass den Jesus mal gehen, der hat noch genug anderes zu tun. Was bemühst du dich noch um ihn? Auch das ist ein Gefühl, was du vielleicht kennst. So Stimmen, die da hochkommen, die dir sagen, ach komm, ey, schick doch diesen Jesus nach Hause, bringt doch eh nichts. Vielleicht bist du auch an einem Punkt in deinem Leben, hast du schon mal erlebt, oder bist gerade auch da, wo du Jesus innerlich nach Hause geschickt hast. Ein Vers weiter sehen wir, wie Jesus reagiert. Das ist ziemlich spannend. Jesus reagiert und Vers 36 finden wir da einen Vers, der ganz besonders ist. Dort steht, Jesus hatte zugehört und er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du musst dich nicht fürchten, glaube nur. Jetzt ist aber interessant in diesem Vers, dass man diesen Vers, diesen Satz noch anders übersetzen kann, nämlich so. Ihr seht es auch eingeblendet. Jesus schenkte den Worten keine Beachtung. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Ihr seht, es geht um den ersten Satzteil. Und ich finde diese zweite Möglichkeit, wie man diesen Vers übersetzen kann, eigentlich die richtige. Jesus schenkte den Worten keine Beachtung. Ist doch toll. Jesus schenkt den Worten dieses Boten keine Beachtung. Warum? Weil er Jesus ist. Weil er Jesus ist. Er schenkt diesen Worten keine Beachtung, weil er Jesus ist. Weil er darüber steht. Weil Jesus das letzte Wort hat und nicht diese Nachricht, nicht der Tod. Und diese zweite Möglichkeit, die wird auch so deutlich, weil Jesus ja weitermacht. Jesus sagt nicht, oh, tut mir leid, Jesus, ich komme zu spät, aber ich habe dich trotzdem lieb, sondern eigentlich sagt er, ich komme zu spät, für dich komme ich zu spät, aber ich komme nicht zu spät, ich habe was vor mit dir. Ich bin mit dir noch nicht am Ende. Und dann sagt Jesus das auch und formuliert das in diesem Vers 36. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist eine Aufforderung. Glaube nur. Ja, wir denken, ja, nur glauben. Wenn es weiter nichts ist, ist eine ganz schöne Herausforderung, in diesem Moment noch zu glauben, an Jesus festzuhalten. Aber Jesus fordert ihn auf, glaube nur. Was ist Glaube in diesem Moment? Was ist das in dieser Situation, Glaube eigentlich? Glaube ist hier eine Haltung, die den Menschen in die, von der Hoffnungslosigkeit in die Hoffnung führt. Glaube ist hier die Haltung, die den Menschen in der Hoffnungslosigkeit hoffen lässt. Und wie geschieht das? Indem sich der Mensch an die Worte Jesu klammert. Und dann ist es Jesus, der die Führung des Menschen übernimmt. Dann ist es Jesus, der Jairus rausführt aus seiner Hoffnungslosigkeit hin zur Hoffnung. Jesus übernimmt dann die Führung. Die Führung des Menschen aus der Hoffnungslosigkeit, sie liegt bei Jesus. Jairus hört das. Er hört diese Worte von Jesus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Er schaut auf sein Herz, er schaut in sein Innerstes, in seinen Wirrwarr im Kopf, sein Herz fühlt er vielleicht ganz was anderes. Ist vorbei, schickt Jesus nach Hause. Enttäuschung. Aber dann passiert etwas Neues. Ein neuer Gedanke. Was ist, wenn Jesus tatsächlich nicht am Ende ist mit mir? Und dann machen sie sich auf. Sie gehen weiter. Jesus geht weiter mit Jairus. Und Jesus führt Jairus nach Hause. Er geht mit, er ist immer noch da. Und sie kommen in das Haus von Jairus. Und natürlich ist da die Szene, die da ist und die man auch erwartet, nämlich dass alle weinen, trauern und traurig sind, weil die Tochter gestorben ist. Und das wird uns auch so berichtet in dem Text. Es ist Trauer, es ist Wein. Und dann sagt Jesus etwas. Und das ist nicht irgendwie so ein verlegener Witz, um die Stimmung irgendwie aufzuhellen, dass er sagt, oh, die Tochter schläft nur. Vers 39. Sondern es ist mehr dahinter. Es ist interessant, dass die Reaktion dann so krass kippt. Die Leute weinen und jetzt fangen sie an zu lachen, Jesus zu verspotten, sind vielleicht sogar sauer und denken, Jesus, was soll das? Was sagst du da? Und die Frage ist, warum sagt das Jesus? Weil die medizinische Diagnose falsch ist? Dass die Tochter vielleicht doch nur im Koma liegt und gar nicht tot ist? Ich glaube, darum geht es nicht. Möchte Jesus hier irgendwie den Tod ein bisschen schönreden? Ach, Tod, sie schläft nur, es ist irgendwie so ein ewiges Ausruhen. Nee, auch darum geht es Jesus nicht. Das, was Jesus hier sagt, das müssen wir von Ostern her denken. Das, was Jesus sagt, muss von Ostern her gedacht werden. Für den, der die Macht hat über den Tod, ist dieser Tod des Mädchens nur ein Schlaf. Jesus steht drüber. Für den, der die Macht über den Tod hat, ist der Tod des Mädchens eigentlich nur ein Schlaf. Nichts mehr als ein Schlaf. Und dann Dann ergreift Jesus dieses Mädchen. Er streckt seine Hand aus. Interessanterweise kennen wir das ja auch schon aus dem Text, wo Jesus seine Hand ausstreckt. Und dann sagt Jesus etwas am Schluss unseres Textes. Er sagt etwas, was Markus uns hier aus dem Aramäischen sogar wortwörtlich schreibt. Talitha kum. Das Aramäische ist das, wie Jesus gesprochen hat. Und er erklärt es uns ja dann auch. Es bedeutet, Mädchen, steh auf. Aber es bedeutet nicht nur Mädchen, sondern es ist eigentlich ein Kosename. Es ist was total Liebevolles. Vielleicht würden wir sagen, Schatz, steh auf. Liebling, Prinzessin, steh auf. Wach auf. Es ist eigentlich so der liebevolle Weckruf der Eltern am Morgen. Schatz, du darfst aufstehen. Die Nacht ist vorbei, ein neuer Tag bricht an. Prinzessin, steh auf. Talitha kum. Jesus hat mit einer Heilung gerechnet. Und was er bekommt, ist eine Auferweckung vom Tod. Und deutlich wird die Macht, die Jesus hat. Jesus nimmt dieses Kind in die Hand, an die Hand, ganz liebevoll. Das sehen wir an diesem Wort, Talitha kum. Und an dieser Hand ist dieses Kind sicher. Es kann sich sicher fühlen. Es ist an der Hand des ultimativen Vaters. Er hält dieses Mädchen fest. Talitha kum, steh auf. Mädchen, steh auf. Jesus kann das. Er kann unsere Hand halten. Er kann das zu uns sagen, obwohl wir zweifeln. Obwohl wir ungeduldig sind. Obwohl wir manchmal lieber klagen, als dass wir uns freuen über Dinge. Aber warum kann das Jesus? Warum kann er auch unsere Hand halten? Warum kann er das sagen, zu dem Mädchen, auch zu uns sagen? Steh auf. Die Antwort ist eigentlich Schwachheit. Wir haben es gerade schon gesehen. Das Ganze muss von Ostern her gedacht werden. Paulus hat es im 2. Korintherbrief mal so formuliert, in 2. Korinther 13, Vers 4. Er war schwach, als er gekreuzigt wurde. Doch jetzt lebt er durch Gottes Kraft. Genauso ist es bei uns. Wir teilen seine Schwachheit, weil wir mit ihm verbunden sind. Aber gerade deshalb, wegen unserer Zusammengehörigkeit mit ihm, haben wir durch Gottes Kraft auch Anteil an seinem Leben. Wir müssen diese Geschichte von Ostern denken. In Gethsemane, vor Ostern, da erlebt Jesus die ultimative Verspätung seines Vaters. Am Kreuz stirbt Jesus. Komm Gott, dein Sohn liegt im Sterben, aber er kommt nicht. Jesus verliert die Hand des Vaters für uns, damit er das sagen kann. Mädchen, steh auf. Talitha kum. Zum Abschluss der Predigt möchte ich dich einladen. In der Zeit, die wir jetzt haben wollen, vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir die Lobpreiszeit heute an einem anderen Ort haben im Gottesdienst. Ich lade dich ein, jetzt diese Zeit zu nutzen, die wir haben mit den Liedern, um auf das Gehörte zu antworten. Ich lade dich ein, dass du dir nochmal Gedanken machen kannst über diese Predigt. Dass du mit der Jesus nochmal an der Hand durch diesen Text gehst. Ich habe dir ein paar Fragen aufgeschrieben, die dich da begleiten sollen. Wo erwartest du, dass in deinem Leben etwas passiert? Das haben wir bei Jesus gesehen. Wo erwartest du, dass Jesus handelt in deinem Leben? Dass er eingreift. Es ging weiter bei Jairus in dieser Geschichte. Vielleicht erlebst du das gerade, dass etwas in deinem Leben stirbt. Dass du vielleicht Jesus innerlich schon nach Hause geschickt hast. Komm, hat eh keinen Wert. Aber es geht weiter in dieser Geschichte. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich will dich fragen, in welchem Bereich in deinem Leben spürst du diese Worte Jesu, fürchte dich nicht. Begib dich mal auf die Suche. Vielleicht entdeckst du, dass du das genau erlebst in deinem Leben. Fürchte dich nicht. Amen.